Herzlich willkommen zur Sendereihe Katechismus, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ein Gruß an alle, die jetzt sich Zeit genommen haben, ihren Glauben zu vertiefen, das Grundwissen, das im Katechismus der katholischen Kirche dargelegt ist. Durch dieses sechste Gebot und durch den dritten Teil des Katechismus führt uns Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Wir sind jetzt bei dem letzten Abschnitt sozusagen angelangt. Verstöße gegen die Würde der Ehe, vielleicht zur Einsortierung für alle, die vielleicht auch zum ersten Mal heute dabei sind oder die letzten Teile verpasst haben. Wo stehen wir denn da gerade?
Ja, Sie haben es gesagt, wir sind im sechsten Gebot der zehn Gebote. Das sind dieser Teil der zehn Gebote, der die Nächstenliebe entfaltet, das große Gebot der Nächstenliebe. Und hier geht es ja in diesem Gebot um den Schutz der Ehe. Und der Katechismus macht es auch hier wie in anderen Teilen. Er sagt zuerst positiv, was ist denn nun die Würde der Ehe? Und erst dann redet er von den Verstößen gegen die Würde der Ehe. Also es geht immer darum, zuerst positiv aufzuzeigen, um was es hier geht, was der Plan Gottes ist für Ehe und Familie. Und die Schönheit dieses Planes und die Würde eben dieser ehelichen Liebe aufzuzeigen und dann erst die Verstöße dagegen zu benennen. Hier sind wir also im Moment.
Gut, dann lesen wir also weiter bei der Nummer 2380, für alle, die mitlesen wollen, die Nummer 2380. Ehebruch, das heißt eheliche Untreue. Wenn zwei Partner, von denen wenigstens einer verheiratet ist, miteinander eine, wenn auch nur vorübergehende geschlechtliche Beziehung eingehen, begehen sie Ehebruch. Christus verurteilt schon den Ehebruch im Geiste. Das sechste Gebot und das Neue Testament verbieten den Ehebruch absolut. Die Propheten prangern ihn als schweres Vergehen an. Sie betrachten den Ehebruch als Abbild des sündigen Götzendienstes.
Das ist also eben der erste und vielleicht auch wichtigste Verstoß gegen die Würde der Ehe, der direkt dem Wortlaut des Gebotes widerspricht, du sollst nicht die Ehe brechen. Eine Weisung aus dem Alten Testament, die aber Jesus wirklich übernommen hat und sogar in dem Sinne radikalisiert hat, dass wir auch nur in Gedanken eben die Ehe bricht, schon Ehebruch begeht. Wirklich, hier wird von der Ehe so groß gedacht in unserem Glauben, dass es ein schwerwiegender Verstoß ist, eben die eigene Ehe zu brechen mit einem ehefremden Partner, einer ehefremden Partnerin oder als Unverheirateter in eine fremde Ehe sozusagen einzubrechen. Im letzten Satz wird auf den tieferen Grund hier hingewiesen, weil eben es die Berufung der Eheleute ist, in ihrer Ehe die treue Liebe Gottes zu seinem Volk, von Christus zur Kirche zu bezeugen, ist der Ehebruch eben so etwas wie in der Sprache des Alten Testamentes Götzendienst, ist wie die Ausschließlichkeit einer Gottesbeziehung aufzugeben und eben fremden Göttern anzuhängen. Dort ist der Vergleichspunkt. Also Ehebruch, ein ganz schwerwiegender Verstoß gegen die Würde der Ehe und in diesem Sinne auch eine schwere Sünde.
Ehebruch ist ein Unrecht. Wer die Ehe bricht, wird seinen Verpflichtungen untreu. Er verletzt das Band der Ehe, das Zeichen des Bundes ist. Er verletzt auch das Recht seines Ehepartners und schädigt die Institution der Ehe, indem er den Vertrag nicht einhält, der ihr zugrunde liegt. Er setzt das Gut der menschlichen Zeugung aufs Spiel, sowie das Wohl der Kinder, die eine dauerhafte Verbundenheit der Eltern benötigen.
Es ist tatsächlich so, dass eben auch aus einer ehebrecherischen Beziehung ein Kind entstehen kann. Und es ist natürlich eine schwere Belastung für ein Kind eben in diesem Sinne unehelich gezeugt zu werden. Es ist eine große Belastung, wenn ein Ehepartner untreu ist für die Kinder, die zur ursprünglichen Ehe gehören. Also auch die ganzen Folgen zeigen, dass hier etwas angegriffen oder verletzt wird, das eben den Menschen zutiefst betrifft.
Dann lesen wir weiter im nächsten Abschnitt. Dann geht es um die Ehescheidung. Die Nummer 2382 im Katechismus. Jesus betonte die ursprüngliche Absicht des Schöpfers, der wollte, dass die Ehe unauflöslich sei. Er hob die Duldungen auf, die sich in das alte Gesetz eingeschlichen hatten. Die gültig geschlossene und vollzogene Ehe zwischen getauften Katholiken kann durch keine menschliche Gewalt und aus keinem Grunde außer durch den Tod aufgelöst werden.
Der zweite Abschnitt ist die Sprache des kanonischen Rechtes. Aber diese Bestimmung des kanonischen Rechtes gründet eben auf dem Willen Jesu, der sagt ganz klar im Neuen Testament, dass die Ehescheidung eben verboten ist, weil eben die Ehe die unbedingte Treue Gottes zum Menschen zum Ausdruck bringt. Und in der Ehe spiegelt sich diese treue Liebe Gottes. Jesus kennt natürlich diese Praxis in Israel, die es eben ermöglicht, unter bestimmten Umständen einen Scheidebrief auszustellen. Das war das Recht nur des Mannes, eben eine Frau zu entlassen. Und das lehnt Jesus ab mit dem Hinweis, dass eben im Alten Testament das nur aufgrund der Herzenshärte der Menschen zugestanden wurde. Aber er gibt jetzt ganz neue, könnte man sagen, Hilfsmittel den Eheleuten, Gnadenmittel den Eheleuten in die Hand, damit eben dieser Scheidungsbrief überflüssig werden soll.
Die Trennung der Gatten unter Beibehaltung des Ehebandes kann in gewissen Fällen, die das kanonische Recht vorsieht, berechtigt sein. Falls die zivile Scheidung die einzige Möglichkeit ist, gewisse legitime Rechte, die Sorge für die Kinder oder das ererbte Vermögen zu sichern, darf sie in Kauf genommen werden und ist dann keine sittliche Verfehlung.
Also es ist ganz wichtig zu wissen, dass die Kirche nicht verlangt, dass Ehepartner unter allen Bedingungen, unter allen Umständen zusammen wohnen bleiben. Es kann wirklich eine Überforderung des einen oder anderen Partners sein, diese gemeinsame Wohnung aufrecht zu erhalten. In diesem Sinne ist eine Trennung erlaubt. Eben vielleicht sogar auch im Interesse der Kinder, wenn zum Beispiel der Vater irgendwie völlig gewalttätig ist oder es wirklich eine Gefährdung auch oder wenn das Verhalten des Mannes die Gesundheit der Frau gefährdet auf ganz deutliche und eindeutige Weise, dann kann es eben wirklich der bessere Weg sein, sich zu trennen. Aber eben dann sich auf Distanz treu zu bleiben. Das heißt eben dann keine neue Beziehung einzugehen. Diese Möglichkeit ist gegeben. Sie kann, muss nicht, aber kann verbunden sein mit der zivilen Scheidung, weil hier und da, um überhaupt ein Minimum an Rechtssicherheit zu bekommen, vielleicht auch an finanziellen Mitteln, muss man den Weg über die zivile Scheidung beschreiten. Und das wäre dann, wenn es einfach notwendig ist, keine sittliche Verfehlung. Es wäre also erlaubt, auch keine Sünde.
Die Ehescheidung ist ein schwerer Verstoß gegen das natürliche Sittengesetz. Sie gibt vor, den zwischen den Gatten freiwillig eingegangenen Vertrag, bis zum Tod zusammenzuleben, brechen zu können. Die Ehescheidung missachtet den Bund des Heiles, dessen Zeichen die sakramentale Ehe ist. Das Eingehen einer, wenn auch vom Zivilrecht anerkannten, neuen Verbindung verstärkt den Bruch noch zusätzlich. Der Ehepartner, der sich wieder verheiratet hat, befindet sich dann in einem dauernden öffentlichen Ehebruch. Basilius schreibt dazu: Wenn der Gatte, nachdem er sich von seiner Frau getrennt hat, sich einer anderen Frau nähert, ist er ein Ehebrecher, denn er lässt diese Frau Ehebruch begehen. Und die Frau, die mit ihm zusammen wohnt, ist eine Ehebrecherin, denn sie hat den Gatten einer anderen an sich gezogen.
Wir sehen also, dass diese Weisungen eine große Tradition in der Kirche haben. Also Basilius lebte so um 400 und sagt eigentlich das, was die Kirche auch heute lehrt, ganz klar und deutlich. Auf den ersten Blick ist es ein gewisser Widerspruch zwischen dem zweiten Abschnitt bei der Nummer 2383 und jetzt dieser Nummer 84. Man kann natürlich sagen, die Ehescheidung ist eben, wie der Katechismus sagt, entspricht nicht dem Willen Gottes in diesem Sinne, dass eben hier der Eindruck erweckt wird, dass das Eheband eben geschieden werden kann, was ja Jesus ausdrücklich verneint. Aber eben oben hieß es, es kann Situationen geben, wo man im zivilen Bereich diesen Weg beschreiten muss, um ein Minimum an existenzieller Sicherheit zu bekommen. Aber man muss sich im Klaren sein, dass eben die Scheidung als solche ein Verstoß ist und deswegen eben von der Kirche auch nicht erlaubt ist. Es gibt keine kirchliche Ehescheidung in diesem Sinne. Dann aber wird es noch deutlicher gesagt, wo der springende Punkt dann liegt, wenn eben eine nach der zivilen Scheidung eine neue zivile Beziehung eingegangen wird, also noch einmal zivil geheiratet wird, dann gerät der Mensch eben in eine irreguläre Situation. Das heißt, er gibt dann in seinem Leben ständig ein Gegenzeugnis zu der Ausschließlichkeit zur Treue, zur ehelichen Treue, zum Eheband, an das er gebunden ist durch die kirchlich geschlossene Ehe mit dem ersten Partner oder der ersten Partnerin. Das ist eben, also um das ganz einfach zu sagen, die Trennung ist, sagen wir einmal, kirchlich betrachtet kein großes Problem, menschlich natürlich immer, aber rein vom Kirchenrecht her kein Problem, weil ich sage, ich kann mit meinem Ehepartner nicht mehr unter einem Dach zusammenwohnen, aber ich bin ihm auf Distanz treu. Die Scheidung, auch die zivile Scheidung, ist auch kein grundsätzliches Problem, denn wenn ich eben in Treue zu meiner kirchlich geschlossenen Ehe nicht wieder heirate, dann lebe ich eben auch noch auf Distanz die Treue zu meinem Ehepartner, zu meiner Ehepartnerin. Und das Problem beginnt eigentlich dort, wo jemand eine neue eheliche Beziehung eingeht, weil dann gerät man eben in diese Situation, die der heilige Basilius hier beschrieben hat.
Dann lesen wir weiter im Katechismus in der Nummer 2385. Die Ehescheidung ist auch deshalb unsittlich, weil sie in die Familie und in die Gesellschaft Unordnung bringt. Diese Unordnung zieht schlimme Folgen nach sich. Für den Partner, der verlassen worden ist, für die Kinder, die durch die Trennung der Eltern einen Schock erleiden und oft zwischen diesen hin und her gerissen werden, für die Gesellschaft, für die sie aufgrund ihrer ansteckenden Wirkung zu einer tiefen Wunde wird.
Es ist also nicht zu unterschätzen, was die Ehescheidung für Folgen hat, zunächst für die Familie. Also es wird immer deutlicher, dass eben vor allem die Kinder und vor allem dann, wenn sie noch unmündig sind, sehr darunter leiden können, wenn die Eltern sich scheiden. Erst recht dann, wenn neue Bindungen eingegangen werden. Es ist so deutlich geworden, diese negativen Folgen für die Familien, dass in den USA es inzwischen Stimmen gibt, die sagen, man sollte eigentlich die Ehescheidung eher wieder etwas erschweren. Man hat es ja inzwischen so leicht gemacht, dass man leichter den Ehemann, die Ehefrau los wird, vielleicht als einen Mitarbeiter im Betrieb. Dann natürlich kann man sagen, auch gesellschaftlich hat das Folgen. Man weiß inzwischen, dass Kinder, deren Eltern sich schon haben scheiden lassen, dann unter Umständen sich schwer tun, überhaupt eine Ehe einzugehen, weil sie da irgendwie das Gefühl haben, das schaffen wir ohnehin nicht. Sie haben auch kein Vorbild mehr, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Das führt dann eben dazu, dass die Familie im Grunde genommen oder die Beziehungen destabilisiert werden, und das hat negative Folgen auch für die Gesellschaft, auch für die Bereitschaft, nun das Leben weiterzugeben und Kinder großzuziehen.
Möglicherweise ist einer der beiden Gatten das unschuldige Opfer der durch das Zivilgesetz ausgesprochenen Scheidung. In diesem Fall verstößt er nicht gegen das sittliche Gebot. Es besteht ein beträchtlicher Unterschied zwischen dem Ehepartner, der sich redlich bemüht hat, dem Sakrament der Ehe treu zu bleiben und ungerechterweise verlassen wird, und demjenigen, der durch ein schweres Vergehen eine kirchenrechtlich gültige Ehe zerstört.
Es ist tatsächlich so, dass die moralische Schuld unterschiedlich verteilt sein kann, wobei es ist vielleicht noch ein bisschen komplizierter, als es der Katechismus hier darstellt. Es kann auch einmal sein, dass diejenige Person, die dann den gemeinsamen Haushalt verlässt, weniger Schuld hat, weil sie vorher derart verletzt worden ist durch das Verhalten der anderen Person, dass es einfach nicht mehr ging, dass es einfach nicht mehr verkraftbar war und dass es notwendig wurde, um irgendwie das eigene Leben, die eigene Gesundheit überhaupt noch zu retten. Aber entscheidend ist eben, dass es hier eine unterschiedliche Verantwortlichkeit geben kann.
Sie hören die Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Es geht um das sechste Gebot. Wir sind bei der Nummer 2387. Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz erklärt uns diese Abschnitte aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Wer jetzt weiter mitlesen will, nochmal die Nummer 2387. Man kann sich vorstellen, welchen inneren Konflikt es für jemanden, der sich zum Evangelium bekehren will, bedeutet, deshalb eine oder mehrere Frauen entlassen zu müssen, mit denen er jahrelang ehelich zusammengelebt hat. Doch lässt sich die Polygamie mit dem sittlichen Gesetz nicht vereinbaren, denn sie widerspricht radikal der ehelichen Gemeinschaft. Sie leugnet in direkter Weise den Plan Gottes, wie er am Anfang offenbart wurde. Denn sie widerspricht der gleichen personalen Würde von Mann und Frau, die sich in der Ehe mit einer Liebe schenken, die total und eben deshalb einzig und ausschließlich ist. Ein Christ, der einst mehrere Frauen hatte, untersteht der strengen Gerechtigkeitspflicht, den finanziellen Verpflichtungen gegenüber seinen ehemaligen Frauen und seinen Kindern nachzukommen.
Ja, dieses Thema der Polygamie ist in verschiedenen Kulturen aktuell, die eben diese Lebensform kennen. Meistens handelt es sich ja darum, dass auf diese Weise verschiedenen Frauen die Existenz gesichert wird. Aber die Bibel hat eben diese wundervolle Sicht der Würde der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, dieser Ganzheitlichkeit der Hingabe, der es eben widerspricht, dass ein Mann sozusagen mehrere Frauen hat oder mehrere Frauen sich einen Mann teilen müssen. In diesen meist afrikanischen Ländern, wo dieses Problem aktuell ist, bleibt jemand, der Christ werden will, halt so lange Taufbewerber, bis er dieses Problem gelöst hat und sich für eine seiner bisherigen Frauen als Ehefrau entschieden hat und auch seinen Verpflichtungen den anderen Frauen gegenüber nachgekommen ist. Ich habe einmal gehört von einem afrikanischen Priester, der gesagt hat, ja, ihr in Europa, ihr fordert, dass die Polygamie zugelassen wird aus Toleranz uns Afrikanern gegenüber, aber dahinter steht das Problem, dass ihr selber Mühe damit habt, denn ihr habt manchmal eben nicht gleichzeitig, aber nacheinander verschiedene Frauen. So eine Art sukzessive Polygamie. Also vom Evangelium her ist es klar, die Polygamie lässt sich mit dem christlichen Glauben nicht vereinbaren.
Als Inzest bezeichnet man intime Beziehungen zwischen Verwandten oder Verschwägerten, unter denen die Ehe verboten wäre. Der heilige Paulus brandmarkt dieses besonders schwere Vergehen. Im 1. Korintherbrief schreibt er: Übrigens hört man von Unzucht unter euch, dass nämlich einer mit der Frau seines Vaters lebt. Im Namen Jesu, unseres Herrn, wollen wir diesen Menschen dem Satan übergeben zum Verderben seines Fleisches. Zitat Ende. Inzest verdirbt die Beziehung in der Familie und stellt einen Rückschritt zu tierischem Verhalten dar.
Ich glaube, dass dieser Verstoß gegen die Würde der Ehe bei uns noch den meisten einleuchtet, obwohl auch hier schon es Tendenzen gibt, diesen Verstoß irgendwie zu bagatellisieren oder sogar irgendwie gut zu heißen. Aber es steckt tief im Menschen drin das Bewusstsein dafür, dass hier etwas verboten wird, das wirklich zutiefst nicht in Ordnung ist. Und die eigentliche Begründung findet man am Schluss. Es ist eben, die Familie lebt eben davon, dass man Vertrauen hat zueinander, dass da eben familiäre Beziehungen zwischen Bruder und Schwestern, zwischen Vater, Mutter, Sohn und Tochter herrschen, die eben gerade nicht geschlechtliche Beziehungen sind. Und der Inzest stört hier dieses Vertrauen ineinander. Und es muss ja auch hier in diesen Beziehungen damit gerechnet werden, dass ein Kind entstehen könnte aus so einer Beziehung. Und man weiß eben auch aus der Vererbungslehre, dass solche Beziehungen unter nahen Verwandten leicht mit der Zeit dazu führen, dass da auch genetische Schäden beziehungsweise dann eben Menschen zur Welt kommen, die mit irgendwelchen Mängeln behaftet sind.
Mit Inzest sind auch sexuelle Missbräuche Erwachsener von Kindern oder Jugendlichen, die ihre Obhut anvertraut sind, in Verbindung zu bringen. Dann kommt zu der Verfehlung ein skandalöser Verstoß gegen die leibliche und moralische Unversehrtheit der jungen Menschen hinzu, die dadurch für ihr ganzes Leben gezeichnet bleiben. Hier ist zudem eine krasse Verletzung der Erziehungsverantwortung gegeben.
Das ist ja ein Thema, das immer wieder eine traurige Aktualität bekommt. Es ist unbestritten von psychologischer Seite her, dass solcher sexueller Missbrauch von Erwachsenen an Kindern und Jugendlichen diese Kinder und Jugendlichen schwerst schädigt. Und es tatsächlich zutrifft, dass der Katechismus in dieser Nummer sagt, dass die eben fürs ganze Leben gezeichnet bleiben. Es sind Verletzungen, die nicht leicht heilen und mindestens seelische Narben zurücklassen. Man spricht in diesem Zusammenhang dann leicht von den Verfehlungen, die in der Kirche vorkommen. Es ist ja eine ganze Welle über uns hinweggespült wegen dieser Missbräuche in den USA von Priestern an ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen. Es kommt immer wieder vor und jeder Missbrauch von Priestern oder anderen kirchlichen Personal ist ein wirklich furchtbarer Verstoß, ein furchtbarer Missbrauch auch des Vertrauensverhältnisses. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise auch sagen, dass immerhin die Kirche jetzt vielleicht spät, vielleicht zu spät, aber jetzt doch immerhin dieses Thema in Angriff genommen hat und Vorkehrungen trifft, um die Gefahr zu verringern. Und es ist auch zu bedenken, dass zahlenmäßig die meisten, die häufigsten sexuellen Missbräuche innerhalb der Familien geschehen und dass dort vielleicht das Tabu noch stärker besteht, als es in der Kirche bestanden hat und inzwischen eben durchbrochen wurde, indem man sich der Thematik nun wirklich stellt.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 2390. Ein Verhältnis liegt dann vor, wenn ein Mann und eine Frau sich weigern, ihrer, auch die Sexualität, Intimität in eingebegreifende Beziehung eine öffentliche Rechtsform zu geben. Der Ausdruck freie Liebe ist trügerisch. Was kann ein Liebesverhältnis bedeuten, bei dem die beiden Partner keine gegenseitigen Verpflichtungen eingehen und damit bezeugen, dass sie weder auf den Partner noch auf sich selbst noch auf die Zukunft genügend vertrauen? Der Ausdruck Verhältnis bezeichnet unterschiedliche Situationen, Konkubinat, Ablehnung der Ehe als solcher und Unfähigkeit, sich durch langfristige Verpflichtungen zu binden. Alle diese Situationen verletzen die Würde der Ehe. Sie zerstören den Grundgedanken der Familie. Sie schwächen den Sinn für Treue. Sie verstoßen gegen das moralische Gesetz. Der Geschlechtsakt darf ausschließlich in der Ehe stattfinden. Außerhalb der Ehe ist er stets eine schwere Sünde und schließt vom Empfang der Heiligen Kommunion aus.
Also hier werden halt ganz unterschiedliche Dinge in einer Nummer zusammengeführt. Allen diesen Verhältnissen, die eben in sich unterschiedlich sind, liegt zugrunde, dass der Geschlechtsakt außerhalb der Ehe stattfindet. Und wie wir gesehen haben, bedeutet eben der Geschlechtsakt eine so ganzheitliche Zuwendung zu einem anderen Menschen, dass er eigentlich in dieser Ganzheitlichkeit ausschließlich seinen legitimen Ort innerhalb der Ehe hat und deswegen auch der Ehe bedarf und des Schutzes der Geborgenheit der Ehe bedarf und dass eben dort, wo diese Verbindlichkeit nicht gewollt ist, es eine Lüge in der Sprache des Leibes wäre, dann diese innigste Vereinigung zu vollziehen. Es wäre ein unaufrichtiger Ausdruck, weil es eben keine ganz personale Liebe besteht. Und in diesem Sinne lügt man dann mit dem Körper. Manche, was hier steht, wissen viele wohl nicht mehr. Manche meinen, das sei eine Bagatelle und gehen trotzdem zur Kommunion, aber der Katechismus sagt hier ausdrücklich, dass eben der Geschlechtsakt außerhalb der Ehe schwere Sünde ist und deswegen vom Empfang der Heiligen Kommunion ausschließt.
Manche, die zu heiraten beabsichtigen, beanspruchen heute eine Art Versuchsrecht. Wenn auch der Wille zur Heirat fest ist, besteht doch die Tatsache, dass verfrühte geschlechtliche Beziehungen keineswegs die Aufrichtigkeit und die Treue der zwischenmenschlichen Beziehungen von Mann und Frau zu gewährleisten, noch sie vor allem gegen Laune und Begehrlichkeit zu schützen vermögen. Die leibliche Vereinigung ist nur dann moralisch zu rechtfertigen, wenn zwischen dem Mann und der Frau eine endgültige Lebensgemeinschaft gegründet worden ist. Die menschliche Liebe lässt den bloßen Versuch nicht zu, Sie verlangt eine endgültige und ganze gegenseitige Hingabe der beiden Partner.
Diese Art Versuchsehe ist ja etwas, das weit herum praktiziert wird. Aber eigentlich hat es die Ehen nicht stabiler gemacht. Man kann eben den Ernstfall eines ganzen Jahres zum anderen nicht ausprobieren. Man kann mit Menschen nicht experimentieren. Das widerspricht der Würde eines Menschen. Und wie kann ich mich ganz hingeben, wenn ich doch nicht sicher bin, dass der andere wirklich ganz zu mir steht? Und eben, es widerspricht eigentlich der inneren Logik der Liebe, dieses Versuchsrecht zu bemühen, um etwas auszuprobieren, was sich nicht ausprobieren lässt. Und ich glaube, dass man heute auch schon sagen kann, dass sich das in der Praxis auch nicht bewährt hat. Also, obwohl die allermeisten vor der Ehe auch das geschlechtliche Zusammensein probeweise leben, sind wirklich die Ehe nicht stabiler geworden. Natürlich gab es auch hier und da ein Scheitern in der Ehe, wo beide bis zur Ehe gewartet haben. Aber schon aus psychologischen Gründen bewährt sich das nicht. Und es widerspricht eben dem Plan Gottes, der eben so ist, dass ein für allemal eines Ja-Wortes gegeben sein muss, um sich ein für allemal auch einander zu schenken. Das geht ja bis in die Leiblichkeit mindestens der Frau hinein, dass sie eben beim ersten Verkehr die Jungfräulichkeit in diesem Sinne verliert.
Dann lesen wir jetzt nochmal zur Zusammenfassung dieses sechsten Gebotes die Kurztexte durch, die der Katechismus der katholischen Kirche immer am Ende eines Kapitels gibt, um noch einmal die wichtigsten Kerngedanken zusammenzufassen. So schließen wir dann auch dieses Thema heute dann in dieser Stunde ab. Die Nummer 2392 im Katechismus. Die Liebe ist die grundlegende und naturgemäße Berufung jedes Menschen.
Also kurz gesagt, Sexualität braucht den Raum der Liebe. Sie ist Ausdruck der Liebe und nur als Ausdruck der Liebe ist sie eigentlich gut und in Ordnung.
Als Gott den Menschen als Mann und Frau erschuf, gab er beiden die gleiche personale Würde. Mann und Frau haben ihre Geschlechtlichkeit wahrzunehmen und anzunehmen.
Es gibt den Menschen nicht als Neutrum oder als Eingeschlechtlichkeit, sondern nur in der Polarität von Mann und Frau. Und es gehört zu meiner Würde, dass ich mein Mannsein bzw. mein Frausein bejahe und annehme.
Christus ist das Vorbild der Keuschheit. Jeder Getaufte ist berufen, seinem Lebensstand entsprechend ein keusches Leben zu führen.
Die Keuschheit ist in jedem Lebensstand notwendig, weil sie eben den rechten Gebrauch, die rechte Sicht der Geschlechtlichkeit schützt. Und natürlich kann man sagen, nicht nur jeder Getaufte ist berufen, sondern letztlich jeder Mensch ist berufen, ein keusches Leben zu führen. Aber insofern der Katechismus Christen anspricht, Gläubige anspricht, Getaufte anspricht, gilt das eben in besonderer Weise für uns Christen, weil Christus hier auch das große Vorbild ist.
Keuschheit bedeutet, dass die Geschlechtlichkeit in die Person integriert ist. Sie ist eine Schule der Selbstbeherrschung.
Keuschheit bedeutet nicht, Geschlechtlichkeit abzulehnen als etwas Schmutziges, Schlechtes, Sündhaftes, sondern sie ist etwas Gutes. Sie ist vom Schöpfer uns geschenkt, aber sie bedarf der richtigen Ordnung. Und deswegen braucht es die Tugend der Selbstbeherrschung, um diese richtige Ordnung zu finden. Und richtige Ordnung heißt eben, die Sexualität in die Person zu integrieren. Das ist dann eben, dass nicht die Sexualität mich als Menschen beherrscht, sondern dass ich als Mensch, als Person die Sexualität beherrsche.
In der Nummer 2396 im Katechismus heißt es dann, zu den Sünden, die schwer gegen die Keuschheit verstoßen, gehören Masturbation, Unzucht, Pornografie und homosexuelle Praktiken.
Der tiefere Grund dafür liegt darin, dass alle diese Haltungen oder diese Taten eben nicht den eigentlichen Sinn der Geschlechtlichkeit treffen, nämlich die Weitergabe des Lebens. Es geht in allen diesen Formen nur darum, Geschlechtslust zu wecken, ohne personale Liebe zu einem Du und ohne die Möglichkeit, das Leben weiter zu schenken.
Zum Bund, den die Brautleute in Freiheit eingehen, gehört treue Liebe. Diese bringt die Verpflichtung mit sich, die Ehe unauflöslich zu bewahren.
Weil eben die Liebe eigentlich, wenn sie ernst genommen wird, sagt, du und nur du und du für immer. Deswegen ist die Ehe unauflöslich, auch von der Schöpfung her so gedacht. Und deswegen fließt aus dieser Schöpfungsordnung die Verpflichtung eben, die Ehe unauflöslich zu bewahren, also treu zu bleiben.
Fruchtbarkeit ist ein Gut, ein Geschenk, ein Zweck der Ehe. Indem die Eheleute Leben schenken, nehmen sie an der Vaterschaft Gottes teil.
Fruchtbarkeit ist ein Geschenk, ein Zweck der Ehe, nicht der einzige Zweck der Ehe. Die Ehe hat auch den Zweck, eben die Liebe zwischen Mann und Frau, die personale Liebe zu vertiefen. Aber zu dieser Geschlechtskraft gehört eben auch die Fähigkeit, die Berufung, die Möglichkeit, das Leben weiterzuschenken, Kinder zu haben. Und wir haben es ja auch ausführlich behandelt, was das für eine wunderbare Berufung ist, in der Weitergabe des Lebens eben an der Vaterschaft Gottes direkt eigentlich teilzuhaben. Denn die Eheleute schenken dem Kind in Anführungszeichen nur die leiblichen Voraussetzungen, während dem Gott gleichzeitig bei der Zeugung eben dem Kind die einmalige, unzerstörbare Seele einhaucht.
Die Empfängnisregelung stellt einen der Aspekte verantwortlicher Elternschaft dar. Auch wenn die Absicht der beiden Gatten gut ist, sind sie doch nicht berechtigt, sich sittlich unzulässiger Mittel zu bedienen, zum Beispiel direkte Sterilisation oder Verhütungsmittel.
Verantwortete Elternschaft heißt eben, dass die Ehegatten selber sich prüfen und entscheiden dürfen, wie vielen Kindern sie das Leben schenken möchten. Und diese Entscheidung hängt auch von verschiedenen Faktoren ab. Sie sollen großmütig sein, großzügig sein, aber auch nicht verantwortungslos. Nicht jede Ehe ist gleich belastbar. Nicht alle Umstände sind immer so, dass es verantwortlich wäre, weitere Kinder zu haben. Die Kirche ist für Empfängnisregelung, sagt hier ein ganz klares Ja. Aber gegen Verhütung, der Unterschied besteht darin, dass ich bei der Verhütung direkt etwas unternehme gegen die Fruchtbarkeit, die da ist, die gegeben ist. Bei der Empfängnisregelung wähle ich für das Zusammenkommen entweder die fruchtbaren Tage im Zyklus der Frau oder die unfruchtbaren, je nachdem, ob ich es verantworten kann, das Leben weiter zu schenken oder nicht.
Ehebruch und Ehescheidung, Polygamie und Verhältnisse sind schwere Verstöße gegen die Würde der Ehe.
Das haben wir heute besprochen, eben Ehebruch, Ehescheidung widersprechen direkt dem göttlichen Gebot. Sie verletzen wirklich auch die Liebe, die ganzheitliche Liebe zwischen Mann und Frau. Und das gilt natürlich auch für Polygamie, also dass ein Mann mehrere Frauen hat und Verhältnisse, die eben unverbindlich bleiben und dann dieses eigentlich unaufrichtige Zeichen der ganzheitlichen Hingabe setzen, ohne dass sie die nötige Verbindlichkeit leben. Und darin liegt die Schwere des Verstoßes gegen die Würde der Ehe.
In der Sendung Katechismus bei Radio Horeb über den Katechismus der katholischen Kirche haben wir heute über das sechste Gebot gesprochen, besonders über die Verstöße gegen die Würde der Ehe. Das war der letzte Abschnitt über dieses Gebot. Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz hat uns diese Abschnitte ausgelegt. Herr Domherr, im Matthäusevangelium, wenn man die Stelle nachliest über die Haltung Jesu zum Ehebruch, da gibt es bei Matthäus diesen Einschub, es sei denn in dem Falle der Unzucht. Also das. Vielleicht können wir diese Stelle darauf nochmal eingehen, was damit gemeint ist.
Tatsächlich unterscheidet sich Matthäus an dem Punkt von Markus zum Beispiel und auch von Paulus, wenn ich mich richtig erinnere, dass er eben diese Klausel hat. Es geht da nicht um den Ehebruch, sondern um die Ehescheidung. Also man darf die Frau eben nicht entlassen und eine andere heiraten, sagen die anderen. Und Matthäus fügt ein, außer im Falle von Unzucht. Es gibt eine ganze Literatur, wie diese Stelle zu verstehen ist. Diejenigen, die für die Möglichkeit der Ehescheidung sich aussprechen, die legen das so aus und sagen, also schon Matthäus hat Ausnahmen von der Regel gekannt. Es muss da irgendwie doch Ausnahmen geben können von dieser grundsätzlich anerkannten Regel, dass die Ehe unauflöslich und die Scheidung verboten ist. Die anderen Ausleger, die argumentieren etwas anders. Die sagen, nein, eigentlich ist der biblische Befund und eben auch die Worte Jesu sind eigentlich klar. Mit dieser Unzuchtsklausel ist etwas anderes gemeint, nämlich so etwas wie die Verhältnisse, von denen wir vorhin gesprochen haben im Katechismus. Solche Verhältnisse, die eh nicht rechtens sind, wie eben einfach ein Konkubinat, ein Zusammenleben, schon bereits eine ungültige Ehe, so etwas kann natürlich eine solche Art von Unzucht, wenn so etwas vorliegt, dann natürlich kann dieses ungültige Verhältnis oder dieses Verhältnis, das nicht in Ordnung ist, das kann natürlich aufgelöst werden. Das wird nicht berührt von diesem strengen Scheidungsverbot.
Manche Laien, sie sprechen oft davon, ja, die Kirche ist gegen Scheidung, aber sie haben doch selber so ein eigenes Organ, wo dann dann redet man von kirchlicher Ehescheidung. Die Gemeinde ist dieses Ehenichtigkeitsverfahren. Was versteht man denn darunter?
Natürlich kann man sagen, alle Konfessionen stoßen an diese Grenze, die gegeben ist, dass eben Menschen heiraten und dann scheitern. Und die einen, wie die evangelische Kirche, die tolerieren mehr oder weniger die Scheidung und die Wiederverheiratung und verstoßen damit offensichtlich eigentlich gegen den Willen Jesu, so wie er im Neuen Testament sich zeigt. Die Ostkirche geht nicht ganz so weit. Sie toleriert zwar eine neue Beziehung, lässt aber keine neue Eheschließung zu, sondern macht eher eine Art Bußgottesdienst anlässlich dieser neuen Beziehung. Die katholische Kirche bleibt, sage ich jetzt einmal, mit ihrer Regelung dem Willen des Herrn am nächsten und versucht dann so zu helfen, dass sie dort, wo eine Ehe gescheitert ist, noch einmal genauer untersucht, ob dieses Eheband, das ja dann unauflöslich wäre, wirklich zustande gekommen ist. Und es ist dann nicht zustande gekommen, wenn von Anfang an bei der Eheschließung selber ein Umstand vorliegt, der es eigentlich verboten hätte, diese Trauung vorzunehmen. Wenn sozusagen von Anfang an, um das ein bisschen salopp zu sagen, der Wurm drin ist. Das heißt, wenn irgendeiner der beiden Personen, die da beteiligt sind, eine der beiden Personen etwas Wichtiges verschwiegen hat oder gar nicht den richtigen Willen hatte, im Sinne der Kirche zu heiraten oder nicht frei war, unter Druck geheiratet hat. Wenn also solche wichtigen Dinge vorliegen, dann sagt die Kirche, ist dieses Eheband gar nicht zustande gekommen, also wird nicht geschieden, sondern nur in einem Gerichtsverfahren festgestellt, diese Ehe besteht im Grunde gar nicht und deswegen sind dann die beteiligten Personen frei, unter Umständen eine neue, wirklich nun gültige kirchliche Ehe einzugehen.
Das heißt, also nicht richtig der Wille im Sinne der Kirche zu heiraten, das heißt gegen die Versprechen der Treue?
Genau. Die Versprechen zum Beispiel bei der Eheschließung, Kindern das Leben, die Kinder anzunehmen, Kindern das Leben zu schenken. Aber im Grunde haben sie für sich schon beschlossen, der eine oder andere oder beide Teile, wir wollen unter keinen Umständen Kinder. Oder einer verspricht bei der Trauung die Treue, die wirklich die Treue, hat aber schon während er vor dem Traualtar steht, lebt er noch eine fremde, eine uneheliche Beziehung weiter. Zum Beispiel ein Fernfahrer, der heiratet in Deutschland, hat aber eine feste Freundin in Sizilien oder irgendwo in Skandinavien und denkt gar nicht daran, diese Beziehung aufzugeben, sondern er will halt einfach als Fernfahrer nicht nur in Deutschland, wenn er zu Hause ist, eine Frau haben, sondern er möchte auch geschlechtlich aktiv sein mit einer anderen Frau, eben wenn er unterwegs ist in Sizilien oder in, wo weiß ich wo, in Europa oder wo. Mhm. Oder jemand, der zum Beispiel seine Drogensucht verbirgt, weil er an das Geld des Ehepartners will und der andere sagen würde, also wenn ich gewusst hätte, bei aller Liebe, aber einen Drogensüchtigen hätte ich nicht geheiratet. Oder jemand ist hoch verschuldet, dass man also dazu verurteilt ist, nie aus den Schulden herauszukommen während der nächsten Jahre der Ehe. Und nun eine Frau sagt, also wenn ich das gewusst hätte, bei aller Liebe, aber einen so hoch verschuldeten Mann hätte ich nie und nimmer geheiratet. Das gefährdet wirklich das Familienglück in jeder Hinsicht. Und wenn das irgendwie erhärtet werden kann in einem Verfahren, solche ganz wichtigen Umstände, dann spricht ein kirchliches Gericht unter Umständen eben die Nichtigkeit einer solchen Ehe aus. Und wenn zwei gleichlautende Urteile von zwei Instanzen vorliegen, dann wird die Ehe als nichtig erklärt und die können dann wieder heiraten.
Das heißt, wenn jetzt jemand vielleicht Zweifel hat, ob das bei ihm vorliegen könnte, vielleicht ist schon Trennung, muss er sich dann an die Diözese wenden oder wie funktioniert das?
Genau. Zunächst würde ich sagen, an und für sich, die erste Ansprechperson wäre der Ortspfarrer und der Ortspfarrer müsste wissen, wo das kirchliche Gericht das nächste ist oder das zuständige, die Person dann dorthin verweisen. Und dort wird dann in einem Vorgespräch geschaut, ob es Sinn macht, ein solches Verfahren, das doch mit gewissen Umständen verbunden ist, überhaupt einzuleiten. Aber man darf ruhig sagen, jeder Katholik, jede Katholikin hat das Recht, ihre Ehe auf die Gültigkeit überprüfen zu lassen. Und hier in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland ist das auch nicht mit riesigen Unkosten verbunden. Das hält sich durchaus in Grenzen. Das darf auch nicht am Geld scheitern. Also die Kirche müsste hier weiterhelfen, auch wenn jemand nicht sehr betucht ist.
Dann hoffen wir mal, dass es aber gar nicht erst so weit kommt, sondern dass genau. Die Ehe schon gut vorbereitet ist, auch begleitet ist und dass die Ehepartner wirklich ja auch so wissen, auf was sie sich da eingelassen haben und das auch frei wählen.
Man darf vielleicht hier noch sagen, dass unser Heiliger Vater, Papst Benedikt, einen Gedankenaustausch gepflegt hat mit Priestern von zwei Diözesen. Und dort hat er, da kam auch wieder diese ganze Frage mit den Geschiedenen, wiederverheirateten Geschiedenen. Und er hat dort genau diesen Gedanken, den Sie jetzt am Schluss ausgesprochen haben, sehr unterstrichen. Es müsste viel mehr in der Vorbeugung getan werden. Es müsste viel mehr investiert werden in die Ehevorbereitung.
Gut, dann danke ich Ihnen für diese Auslegung. Nächste Woche machen wir weiter mit dem 7. Gebot. Du sollst nicht stehlen. Dürfen wir Sie, Herr Domherr, zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der die Eheleute dazu berufen hat, seine treue Liebe zu bezeugen. Gepriesen sei der Sohn, der für all unsere Schwächen und Sünden am Kreuz gestorben ist. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns die Kraft schenkt, treue Liebe zu leben. So segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Danke, Herr Domherr, und auch Ihnen alles Gute.
Ihnen auch.
Danke, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ihnen Gottes Segen, alles Gute, wünscht Ihnen Marion Kuhl.